Künstliche Intelligenz schreibt Hausaufgaben, erstellt Präsentationen und beantwortet Prüfungsfragen in Sekunden. Gleichzeitig kämpfen viele Schulen noch mit instabilem WLAN und fehlender Infrastruktur. Die digitale Transformation der Bildung ist längst Realität. Aber sind wir wirklich bereit dafür?
Geht man eine Generation zurück, hatte man das Gefühl, einmal das Gelernte, eine Kompetenz, eine Fähigkeit, die bleibt mein ganzes Leben lang. Und ich denke jetzt, in diesen 2 Jahren mit KI, merken wir, dass dem nicht mehr so ist.
Das ist Andreas Klausing, Soziologe und stellvertretender Direktor von EDUCA. EDUCA ist die Fachagentur für den digitalen Bildungsraum und arbeitet im Auftrag von Bund und Kantonen. Ich bin Hannes Hug und in dieser Episode spreche ich mit Andreas Klausing über den digitalen Wandel im Bildungssystem.
Wir sagen nur, Wandel ist das Stetige in dem Ganzen.
Wie schaffen es unsere Schulen, mit dem digitalen Wandel mitzugehen und den Anschluss nicht zu verlieren? Wie schaffen Sie es, möglichst die gleichen Voraussetzungen für alle zu bieten? Welchen Mehrwert bieten digitale Tools effektiv fürs Lernen? Andreas Klausing, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Danke.
Dialog Digital. Ein Podcast zum nationalen Forschungsprogramm NFP 77 zur digitalen Transformation. Das NFP 77 untersuchte in unterschiedlichen Forschungsprojekten, wie der digitale Wandel unsere Gesellschaft verändert. In diesem Podcast diskutieren wir diese Resultate mit Entscheidungsträgern aus Politik, Bildung und Wirtschaft.
Andreas Klausing, welche Note würden Sie der digitalen oder der digitalen Transformation der Bildungslandschaft Schweiz geben, wenn wir von einer klassischen Benotung zwischen 1 und 6 ausgehen?
Ich glaube, dass Bildung ganz grundsätzlich relativ nah an den gesellschaftlichen Entwicklungen ist. Das heißt, dass das, was wir so im privaten, im geschäftlichen, im politischen Alltag erleben, eigentlich auch in den Schulen so gelebt wird. Und ich denke, je nachdem, wie man sagt, wo steht die Schweiz, könnte man genau das Gleiche auch für die Bildung und für die Schulen sagen. Ich glaube, man ist da im gleichen Takt unterwegs. Jetzt ist die Frage, wo steht die Schweiz?
Das wäre dann meine nachfolgende Frage gewesen. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ich finde, die Schweiz ist relativ gut aufgestellt. Und zwar deshalb, weil sie sich föderal bewegt. Da denkt man immer sofort, ja, das kommt drauf an und jeder Kanton ist irgendwie unterschiedlich. Wir interpretieren das eher als Stärke und nicht als Schwäche im Thema. Das heißt, wir können voneinander lernen. Wir sehen sehr gut, in welchem Kanton wird was ausprobiert und ein anderer Kanton oder auch wir auch selber können dann abschätzen, sollte man es vielleicht etwas anders machen. Manchmal will man es zu sehr anders machen, das ist dann ein bisschen das Mühsame am Job. Aber im Grundsatz können wir sehr kontinuierlich lernen mit diesem System.
Wie wird denn die digitale Transformation allgemein in dieser Bildungslandschaft Schweiz wahrgenommen? Eher als notwendiges Übel oder als üble Notwendigkeit?
Ja, es ist wie in der Gesellschaft, es gibt nicht die Meinung dazu. Es gibt, ich glaube, auch hier zeigt sich etwas sehr Ähnliches. Es gibt, ich sag mal, so 10-15% aller Personen, die da tätig sind, die wollen viel schneller nach vorwärts kommen. Die probieren die Dinge aus. Die fragen sich, mit was kann ich Dinge tun, die ich vorher nicht tun könnte. Viele nutzen es wie im privaten Alltag. Das macht auch Sinn. Und manche wollen es nicht. Und genau in diesem Spannungsfeld sind wir unterwegs. Was ist eigentlich sinnhaft? Was transportiert die Werte weiter? Wo können wir sozusagen Mehrwert generieren und nicht einfach, jetzt ist es digital, das macht keinen Sinn.
Also könnte man sagen, dass die digitale Transformation eigentlich wie ein Spiegel fungiert der real existierenden Situation und dementsprechend auch die gängigen Vorstellungen von Bildung und Lernen in Frage stellt, also dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr so möglich, wie es bis anhin war, aber es ist nicht alles schlecht gewesen, was wir gemacht haben.
Ich glaube, das, was man manchmal im Alltag unterschätzt, ist, dass Bildung in der Schweiz oder nennen wir es etwas konkreter, die Schulen in der Schweiz, die Volksschule, die obligatorische Schulstufe in der Schweiz, im Grundsatz öffentlich-rechtlich ist. Mhm. Also jeder geht in seine eigene Schule, in seiner Gemeinde, in seinem Quartier. Da sind wir uns völlig einig, dass das quasi ein Service public ist. Das bedeutet aber auch, dass er öffentlich-rechtlich organisiert ist. Das heißt, es gibt für alles gesetzliche Grundlagen. Es ist nicht beliebig, es ist nicht, man kann alles tun, sei denn es sei verboten, sondern man muss die Dinge tun, die erlaubt sind. Und da gibt es auch wieder so ein Spannungsfeld. Kann man einfach in einer Organisation Dinge tun, für die es noch keine gesetzliche Grundlage gibt? Und Transformation, Digitalisierung bedeutet, dass man neue Wege geht, dass man Dinge tut, die es vorher noch nicht gab. Und weil es sie noch nicht gab, gibt es noch keine gesetzlichen Grundlagen. Und trotzdem tut man die Dinge. Das gibt eine interessante Spannung im System.
Und Sie haben den Föderalismus erwähnt, der sehr wesentlich ist in diesen Fragen. Da läuft man ja auch vielleicht auch die Gefahr einer Chancenungleichheit. Also wenn man sagt, irgendwie jemand im Westen der Schweiz hat andere Voraussetzungen als jemand im Osten oder im Norden oder im Süden der Schweiz, nur aufgrund dessen, dass das halt eine andere kantonale Idee ist der digitalen Transformation. Das darf ja eigentlich nicht sein.
Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das Teil des föderalen Wesens. Jetzt, wenn man aber noch etwas, ich sage so ein bisschen Digi hinein, mischt, dann merkt man ja heute, und das ist das, was wir seit 2 Jahren ganz massiv erleben, ist, was bringt mir, wenn ich KI einsetze für meinen Lernweg? Mhm. Dort merkt man es sehr gut, wenn ich sehr gut mit künstlicher Intelligenz umgehen kann, komme ich sehr schnell noch weiter, aber mit dem Risiko, dass andere sehr schnell noch weniger können. Also in der Tendenz, aber wir wissen es noch nicht, das ist anekdotisch und gefühlt, merkt man, dass da noch ein weiteres Spannungsfeld aufgeht, dass nicht einfach nur die einen haben mehr Geld oder sind bevorteilt oder benachteilt.
Also das heißt, die Beschleunigung akzentuiert eigentlich die Dringlichkeit dieser Fragen, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Dass noch weitere Aspekte hinzukommen. Es geht ja nicht darum, die digitale Transformation zu verwalten, sondern sie zu gestalten.
Ja, und gleichzeitig gibt es dann auch so einen negativeren Effekt, nämlich der, dass man wahrscheinlich denkt, dass die Halbwertszeit von Kompetenz heute mittlerweile abnimmt. Mhm. Also geht man eine Generation zurück, hatte man das Gefühl, einmal das Gelernte, eine Kompetenz, eine Fähigkeit, die bleibt mein ganzes Leben lang. Und ich denke, jetzt in diesen 2 Jahren mit KI merken wir, dass dem nicht mehr so ist. Man sieht also diese Beschleunigung ins Positive, aber auch diese Beschleunigung ins Negative. Etwas ist auch schneller nicht mehr viel wert.
Das heißt, die Konsequenzen der Entwicklung sind jetzt langsam auch sichtbar oder werden sichtbar. On the go, sage ich jetzt mal. Ich würde gerne auf einen Aspekt des nationalen Forschungsprogramms eingehen. Und zwar geht es da um das lebenslange Lernen. Das heißt also, das lebenslange Lernen ist key, das ist einfach unumgänglich. Das klingt ja erstmal gut, lebenslanges Lernen. Aber sind denn die Bildungsinstitutionen in der Schweiz überhaupt reif dafür? Sie lächeln jetzt ein bisschen.
Ja, auf der einen Seite ist das System sehr, sehr stabil und nachhaltig. Insofern ist die Basis mal grundsätzlich da. Jetzt merkt man schon, wenn wir am Anfang unserer Bildungskarriere, also man ist in der Primarstufe, da lernen alle in etwa das Gleiche. Je weiter wir gehen in unserem Lebensweg, in unserem Bildungsweg, fächert sich das auf, es wird selektiver. Die einen gehen bis zu einem Doktorat und noch weiter und andere sind eher in einem handwerklichen Beruf. Und jetzt stellt sich so auch die Frage, wo entwickelt sich welches Wissen eigentlich wie schnell weiter? Und ich denke, wir sind in einer Phase, wo wir gar nicht mehr so genau sagen können, wo man wie viel zusätzlich lernen sollte, damit man nur das Niveau halten kann. Mhm. Und ich glaube, dort hat es eine Dynamik drin, die wir im Moment noch nicht ganz verstehen. Aber wir nehmen sie langsam etwas wahr. Und insofern ist dieses Lernen ist so quasi zu einer Notwendigkeit geworden. Es geht gar nicht anders. Und die Frage ist, kann man in diesem ständigen Erneuern des Wissens und der Kompetenzen auch noch zusätzlich etwas lernen, also quasi individuell noch weiterkommen. Das ist alles gar nicht so klar, wie es im Moment aussieht damit.
Und wie gehen Sie bei der Educa damit um, mit diesem Jonglieren dieser Bälle und den Unwägbarkeiten des Themas, sage ich jetzt?
Für uns nach innen oder für uns nach außen?
Sowohl als auch.
Also nach innen machen wir halt etwas, was vielleicht so ein bisschen für die, die so digitale Transformation ein bisschen verkörpern, machen wir fast das Gleiche. Wir sagen, nur Wandel ist das Stetige in dem Ganzen. Das heißt, wir versuchen unsere eigene Organisation so zu strukturieren, wenn man es will, dass wir davon ausgehen, dass es nächstes Jahr schon wieder ziemlich anders ist. Aha. Dass unsere Gegenstände sehr anders sind, dass unsere Arbeitsplätze woanders sind, dass wir uns gar nicht fest machen und dass das eigentlich das Normale ist. Das Normale heißt Wandel. Und nach außen ist das natürlich so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil in der Bildung mitunter auch das Thema heißt, Wandel gleich Reform und Reform ist schlecht. Man merkt ein bisschen das Spannungsfeld und ich kann und wir auch im Haus können beide Sichten durchaus verstehen. Wir haben es mit einem sehr großen System zu tun. Wir haben 1,5 Millionen Lernende, 100, 150.000 Lehrpersonen, ungefähr so in der Größenordnung im System. Und dort zu sagen, und jetzt ist es schon wieder anders, ist nicht unbedingt die angenehmste Aussage. Und dennoch findet es statt.
Es bezieht sich ja diese Aussage des lebenslangen Lernens ja nicht nur auf Menschen, die in einem Ausbildungs- oder Weiterbildungsprozess sind, sondern auf die gesamte Gesellschaft, wenn man so will. Also auch Menschen im dritten Drittel ihres Lebens sollen, müssen, können dazu lernen. Wie geht die Educa damit um? Wie gehen Sie mit diesem Anspruch, diesem Wunsch und diesem Gedanken überhaupt um?
Nun, die kurze Antwort wäre etwas salopp. Wir sind nur bis und mit 6 Stufe 2 unterwegs. Aber wir merken natürlich, wie indirekt das Ganze natürlich immer und überall präsent ist. Wenn wir nur über Lehrpersonen nachdenken, die sind ja selber auch im lebenslangen Lernen drin. Und da stellt sich dann auch sehr schnell die Frage, was ist jetzt das, was zum Beispiel jede Lehrperson typischerweise heute neu können sollte? Und an dem merkt man es schon. Also wir haben ein spezifisches Segment. Die werden nicht direkt von uns bedient, aber in der Interaktion mit Dingen der digitalen Transformation sind sie sehr, sehr gefordert als Teil der Arbeitskräfte quasi in der Schweiz.
Sie haben vorhin KI ins Spiel gebracht, die ja allgegenwärtig ist. Ich würde gerne auf ein Projekt des Nationalen Forschungsprogramms konkret eingehen. Und zwar geht es um die digitale Transformation im Unterricht. Es ist ein Projekt unter der Leitung von Dominik Petko der Universität Zürich. Und ich würde hier nur in ein paar kurzen Stichworten sagen, was die Erkenntnisse sind. Also einerseits geht es um Themen wie Cybermobbing oder Internetgefahren, die im Unterricht thematisiert werden. Kaum kommen aber die komplexen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Fragen der digitalen Transformation im Unterricht zur Sprache. Und das ist eine der Hauptaussagen dieses Programmes. Es geht also sehr auseinander. Man spricht über digitale Transformation nur im Kontext mit dem, wie sie einem Alltag begegnet und nicht im großen Ganzen. Wie beurteilen Sie das?
Ich denke, dass das eine immense Herausforderung ist von unserer Gesellschaft als Ganzes, dass das nicht ein Thema ist, von dem wir so davon ausgehen können oder so Aussagen machen können, warum können das Lehrpersonen nicht unterrichten. Mhm. Sondern es ist eine ganz große Thematik, auf der einen Seite eine enorme Geschwindigkeit und gleichzeitig sollten wir ja Schülerinnen und Schüler, Lernende quasi auf das Leben vorbereiten, also auf die Zeit nach der Schule. Und in diesem Diskurs, der jetzt überall stattfindet, ist es fast nicht möglich, das wieder zu formalisieren. Und ich komme wieder auf das zurück, was ich vor ein paar Momenten gesagt habe. Wir sind ja auch in einem öffentlich-rechtlichen Kontext. Also wir als Gesellschaft unterrichten nicht einfach nach persönlichen Vorlieben oder nach Tageslage oder so etwas, sondern wir haben eigentlich einen Plan dazu. Und die Umsetzung, dass wir dieses Was unterrichten, wie und wie bringen wir das hinüber und welche Ziele verfolgen wir und welche Werte wollen wir transportieren, dass das auch immer wieder einen gesellschaftlichen Diskurs bedarf. Diese Zeit haben wir fast nicht mehr dort drin, in diesem Vorgang. Und das sind schon sehr, sehr große Herausforderungen. Man sieht wieder, diese Beschleunigung der Thematik ist doch ziemlich groß.
Ich würde gerne an dieser Stelle ein kleines Spiel machen zur Auflockerung. Es heißt so oder so. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich für einen oder den anderen. Bargeld oder Kreditkarte auf Smartphone?
Bargeld.
Online-Banking oder Zahlung am Schalter?
Online-Banking.
Mail oder Brief?
Mail.
Kino oder Streaming?
Kino.
Reader oder Buch?
Reader.
Mail-Order oder Ladengeschäft?
Mail-Order.
Ticket ausdrucken oder auf dem Smartphone?
Auf dem Smartphone.
Smartwatch oder Uhr?
Uhr.
Werkeinstellung oder konfiguriert?
Konfigurieren.
Streamingdienst oder Tonträger?
Streamingdienst.
Andreas Clausing, es ist oft ja im Kontext mit Bildung von Medienkompetenz die Rede. Heute muss man vielleicht sagen, es braucht eine andere Form der digitalen Kompetenz. Und das ist ja auch Thema des Nationalen Forschungsprogramms 77 beziehungsweise der Empfehlungen, nämlich diese, dass Schülerinnen, Schüler lernen müssen, wie funktioniert Programmieren? Was sind die Wirkungsweisen des Internets? Wie funktioniert ein Computer? Also eigentlich sehr interessante Fragen, aber die Anwendung und die Anwendungen sind schon so weit vorangeschritten, dass es vermutlich nicht ganz einfach ist, das zu vermitteln. Wie gehen Sie damit um?
Auch wieder die saloppe Antwort. Educa hat glücklicherweise in Anführungszeichen nicht allzu viel mit dieser mit diesem Themenbereich zu tun, aber im Umkehrschluss ist es aber sehr im Kern von so etwas wie einem digitalen Bildungsraum. Nicht nur, was wird dort unterrichtet, sondern was gilt in so einem Kontext? Was gilt, wenn sich lernende Lehrpersonen immer wie mehr in, ich sage mal, virtuellen Räumen, in nicht physischen Räumen austauschen, in Gefügen sich quasi weiterbilden, die nicht mehr schön abgegrenzt sind. Abgegrenzt, wir haben so häufig so Bilder, 20 Lernende, eine Lehrperson in einem größeren Raum mit Tischen und Stühlen.
Frontalunterricht, so wie man das
nennt. Aber das ist relativ klar, das sind 21 Personen, die sich austauschen. Und dieser Austausch ist doch für eine Zeit lang zumindest sehr ruhig, man kann sagen, etwas abgegrenzt. Jetzt sind wir immer wie mehr in einer Situation drin, dass jeder jederzeit vor sich ein bis zwei Bildschirme hat und Interfaces, mit denen man kontinuierlich mit der ganzen Welt interagieren kann. Und dieses ständige Fließen von, und ich tue es nicht negativ darstellen, sondern dieser ständige Austausch von Information generiert einen ganz anderen Kontext, in dem wir uns lernen und in dem wir unsere Meinungen und Haltungen und Werte aufbauen können. Ich glaube, das sind so Gedanken, dass man merkt, dass wir, auch wenn wir physisch in eine Schule gehen am Morgen und am Mittag, sind wir doch gleichzeitig enorm vernetzt.
Die Grenzen sind fließend, sie sind durchlässig, die Räume sind nicht mehr Räume im Sinn von, das sind Wände und das sind Türen und das sind Fenster, sondern sie sind alles gleichzeitig. Was würden Sie denn sagen, wie verhält sich denn die Educa diesbezüglich auch? Was bedeutet das beispielsweise für Lehrpersonen an einer pädagogischen Hochschule, um damit umzugehen? Sie müssen ja auch Dinge entwickeln für Menschen, die Menschen ausbilden, die dann Menschen ausbilden. Wie gehen Sie damit um?
Wir haben versucht, für uns hier im Haus, bei uns bei Educa, mal ein anderes Bild zu zeichnen, was es eigentlich heute ist. Und ich versuche es mal kurz zu skizzieren. Gerne. Ich behaupte einfach mal, dass sehr viele, wenn sie an Schule denken, sehen sie dieses Gebäude, dieses Haus. Sie sehen darin diese Räume und sie sehen diese Menschen, die dort zum Haupteingang hinein und hinaus gehen und wie die Glocke läutet. Das ist so etwas sehr simpel gesagt. Das heißt eigentlich, dass die Schule als Gebäude im Mittelpunkt steht, aber vielleicht nicht so ganz das Individuum, die Lernenden. Wenn ich aber jetzt ein EdTech-Anbieter bin, und ich mache jetzt mal so einen Sprung in eine andere Welt hinein.
Also EdTech muss man vielleicht sagen, es geht um Software oder Anwendungen, Applikationen, die im Education, also im Bildungsbereich
genutzt werden. Es gibt keine Definition, was okay. ist EdTech. Okay. Das ist auch so ein Element. Wir sagen einfach technologisch basierte, datengetriebene Dienste, die irgendwie im Bildungskontext, vielleicht im schulischen Kontext eingesetzt werden. Man merkt schon an dem, dass das eine unglaublich große Definition ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir Bildung digital denken, dann bedeutet das auch, dass man einen Dienst bauen kann, für den es quasi kostenneutral ist, ob sich dieser Dienst an 100 oder 10.000 Lernende wendet. Mhm. Und das ist schon ein fundamentaler Unterschied gegenüber einer physischen Schule. Es kostet halt deutlich mehr Geld, eine zweite Klasse zu bauen, als nur eine Klasse. Und diese Dynamik, die sich dort häufig direkt an den oder die Einzelne wendet, hat eine ganz andere Fähigkeit zu skalieren. Also ausgebreitet zu werden, verkauft zu werden oder auch Nutzen zu generieren. Wir haben es bei KI ja ganz eindrücklich erlebt. Innerhalb von einigen Wochen von 0 auf eine 100 Millionen Nutzende. Mhm. Eine Schule kann nie so skalieren. Und deshalb haben wir versucht, quasi jetzt immer wie mehr von einem Individuum zu denken, das die Wahl hat, Bildung zu konsumieren. Also ich kann Französischunterricht in einem Klassenzimmer folgen und kann gleichzeitig ein Duolingo-Abo haben. Ich kann Französisch lernen auf meinem Weg. Ich habe eine Möglichkeit. Das hatte ich vorher nicht. Und diese Möglichkeiten, die das Individuum direkt auswählen kann und wo Anbieter von Bildung direkt sich an das Individuum wenden können, ohne den Umweg über die Schule zu gehen, verändert doch ganz maßgeblich die Situation.
Sie haben jetzt Duolingo ins Spiel gebracht, die Sprachlern-App, die ja sehr gamifiziert ist, sage ich mal. Man wird belohnt, man hat lustige Animationen. Ich würde gerne nochmal auf diese EdTech-Thematik eingehen. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, nach welchen Kriterien Sie Rahmenbedingungen und Maßstäbe bezüglich der Anwendung von EdTech formulieren.
Das Gute daran ist, dass wir es ja hier nicht mehr mit einem schweizerischen Phänomen zu tun haben. Das heißt, und das sagen manche EdTechs ganz explizit, wir produzieren ja unsere Produkte für die Welt oder mindestens für Europa, nicht wir produzieren sie für die Schweiz oder einen Kanton. Auch hier eine ganz andere Dynamik. Jedenfalls sind wir da Teil von etwas sehr europäischen, und ich sage bewusst europäisch, weil wir in Europa so mit den EU-Ländern zusammen in etwa die gleichen Werte teilen, was eine öffentlich-rechtliche Schule ist. Und da hat sich jetzt etwas herausgebildet, wo man quasi europaweit, und da ist wirklich die EU deutlich stärker unterwegs, oder sie ist wirklich gemeinschaftlich unterwegs. Sie stellen sich die Fragen, was sind die Themen, was sind die Herausforderungen, wie kann man das strukturieren, welche Regulierungen, Vorgaben und so sind angesagt, und sie machen das sehr umfassend. Und wir sind natürlich vernetzt in dieser Community jetzt und stellen uns natürlich die Fragen ganz ähnlich. Da profitieren wir davon, dass andere die Arbeit leisten, wir aber einen Beitrag leisten können. Und wir schauen jetzt konkret als Educa ziemlich deutlich nach Frankreich und wir schauen nach Deutschland. Spannend, prima vista sind das politisch gesehen sehr unterschiedliche Länder, sei eine Deutschland föderal auch in der Bildung. Frankreich nicht sehr föderal, aber auch nicht so zentralistisch, wie wir das manchmal denken in der Schweiz. Und ich bringe dieses Beispiel von Frankreich. Frankreich hat angefangen vor einigen Jahren ein Dokument herauszugeben. Das heißt Doktrin, Technik. Man sieht es, eine technische Vorgabe. Tolles Wort, so etwas würden wir uns nie getrauen zu sagen. Funktioniert nicht im Föderalen. Aber das, was sie machen, ist, sie setzen sich regelmäßig mit EdTech-Anbietern und Verbänden der EdTech-Industrie zusammen an einen runden Tisch und sagen, wir erarbeiten sozusagen Vorgaben, die gelten sollen. Und zwar gelten sie für beide Seiten. Die Schulen wissen, was sie nachfragen sollten, wie sie ihre Fragen stellen können. Und die Anbieter wissen, wie sie ihr Produkt entwickeln sollen, auf was für Kriterien sie quasi setzen müssen. Und das ist nichts Starres. Man hat immer so das Gefühl, es ist dann ein Gesetz und man kann man sich nicht mehr entwickeln. Nein, die setzen sich in etwa zweimal im Jahr zusammen, tun vorher ankündigen, welches die potenziellen Änderungspunkte sind und dann diskutieren sie das und dann passen sie das an. Das ist eigentlich ein Ansatz wie Software-Releases. Das ist etwas, was es in der Schweiz noch nicht gibt. Wir haben auch nicht jemanden, der top-down kann sagen, wir machen eben eine Doctrine-Technik. Aber Educa ist hier auch Teil von dieser Geschichte und fängt an, Stück um Stück zu versuchen, quasi Standards zu etablieren, die hier natürlich nicht schweizspezifisch sind, sondern da lassen wir uns eben von Frankreich und aber auch von Deutschland inspirieren.
Es kommen mir zwei Begriffe in den Sinn. Das eine ist Bestellerkompetenz, sage ich mal, und das andere ist Vereinbarkeit. Also, dass man die privatwirtschaftlich induzierte Innovation zusammenbringt mit einem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag.
Also das Spannende an, wenn man so ein EdTech-Produkt anschaut, dann ist ja das nicht irgendwo entwickelt worden. Es wird ja im Grunde mit Lernenden, Schülerinnen und Schülern in Schulen entwickelt. Und die Frage ist so ein bisschen, Sie haben das so gesagt, wie ist die Vereinbarkeit? Das ist ja auch wieder etwas Gegenseitiges. EdTech-Anbieter brauchen Schulen als Innovationsort. Schulen brauchen jemanden, der die Technologie hineinbringt. Aber das sind ganz neue Settings. Das kannte man anhin nicht. Man war eher eine Schule, arbeitet mit der eigenen pädagogischen Hochschule zusammen. So. Mhm. Aber ein Privatwirtschaftlicher, der quasi dieses Produkt dann auch verkaufen will, wer darf eigentlich, wer hält welche Mehrwert? Und dann noch die Frage nach diesem Datenschutz. Was bedeutet denn das? Da sind ja dann Kinder quasi in einem Innovationsfeld, in einem Experiment in Extremis involviert. Darf man das überhaupt? Also diese Frage nach Experimentierklauseln im Datenschutz, das sind sehr spannende Elemente, die es zum Teil noch nicht gibt. Zum Teil gibt es Elemente, die sind aber nicht bekannt oder man hat keine Kultur in diesem Sinne, die Dinge zu entwickeln. Man merkt, das sind einfach neue Herausforderungen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, sehe ich einfach, dass die Aufgabenfülle, die Dichte, die Herausforderung eigentlich genauso immens ist wie überall in den Bereichen unserer Gesellschaft in Bezug auf die digitale Transformation. Was bereitet Ihnen diesbezüglich in der Bildungslandschaft im Kontext mit der digitalen Transformation auch mitunter schlaflose Nächte oder haben Sie gar keine schlaflosen Nächte?
Ich glaube, das, was wirklich die große Frage immer wieder ist, zumindest für mich persönlich, und da bin ich, glaube ich, einfach sehr persönlich, ist die Frage, warum digitalisieren wir eigentlich?
Aha.
Wir machen es alle. Und ich glaube, meine Antworten waren auch so ein bisschen dazwischen irgendwo. Manchmal Bargeld und manchmal auf dem Bildschirm. Ich glaube, die Frage ist genau das, man versteht immer noch nicht, warum wir das eigentlich tun. Wissenschaftlich betrachtet haben wir eigentlich noch keine Mehrwerte generiert, im Sinne von, ich kann besser Mathematik lesen oder schreiben oder eine Fremdsprache, sondern wir tun diese Dinge, weil wir sie tun müssen, Fragezeichen, weil wir sie tun wollen oder weil es bequem ist oder weil wir können oder weil es irgendwie spielerisch uns irgendwie herausfordert. Ich habe persönlich keine Antwort darauf. Wir tun es, weil wir es tun. Aber das hört sich etwas nihilistisch an, aber das ist in einem Bildungskontext keine gute Antwort. Es sollte doch irgendwie Mehrwerte generieren, wo wir sagen, als Gesellschaft, als Individuum, trägt es zu meiner Bildung, also quasi diesem Menschenrecht schon fast bei. da haben wir noch gar nicht so ein Gefühl entwickelt. Und in manchen Volkswirtschaften gibt es auch schon deutlich, also in der Schweiz schon wieder so ein Backlash, dass man sagt, ich möchte wieder einen analogeren Kontext. Das ist wahrscheinlich auch nicht eine Lösung, weil gleichzeitig die Gesellschaft trotzdem immer wie digitalisierter funktioniert. Also da werden wir noch eine Reihe von Experimenten machen müssen als ganze Gesellschaft, um zu verstehen, warum wir das eigentlich tun, was wir dort tun.
Es klingt auch ein bisschen danach, dass man jetzt nicht sagt, die digitale Transformation und dann Problem erkannt, Lösung ist auf dem Weg, Problem gelöst, sondern man muss es vermutlich einfach anders betrachten. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt, aber man kann eine Ahnung haben davon, was man dann möchte.
Ich finde, die positive Interpretation davon ist, dass wir das tun, was wir als Bildungssystem eigentlich tun sollten, nämlich lernen. Also wir lernen, was es bedeutet, wenn man es anders macht. Und das macht doch Sinn. Die Frage ist, können wir das aktiv quasi gestalten oder werden wir getrieben? Das ist vielleicht so eine nächste Frage, die schlaflose Nächte quasi potenziell generiert. Sind wir reaktiv unterwegs oder sind wir so ein Stück weit immer noch, wenn wir paddeln würden auf einem großen Fluss, paddeln wir auf dem Fluss oder werden wir durch den Fluss hinuntergetragen? Das ist so ein bisschen die Frage, die mich beschäftigt.
Bildung ist ja eigentlich eine Ressource, um das Leben meistern zu können, um im Leben bestehen zu können. Da stimmen Sie mir sicher zu. Und wenn man so will, ist dann Bildung auch eine Ressource, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Wie ausgeprägt ist dieses Bewusstsein im Bildungsbereich?
Ich denke, dass man in der Schweiz tatsächlich sehr nah an dieser Frage dran ist. Ohne jetzt einfach sagen zu wollen, wir haben dieses duale Berufsbildungssystem. Nein, es geht mir darum zu sagen, dass wir kurze Wege haben zwischen dem, was brauche ich, um arbeitsmarktfähig zu sein. Die Berufe, die wir in der Schweiz haben, wandeln sich auch drastisch schnell. Das ist unglaublich, finde ich, beeindruckend. Wir haben eine Anzahl Berufe, die irgendwie alle 5 Jahre quasi neu formuliert werden. Man merkt es auch, dass sie immer wieder neue Namen tragen. Aber eigentlich ist das, was man dort können muss, wandelt sich noch schneller als der Name, den man ändert. Von dem her, ich glaube, da sind wir im Grundsatz gut aufgestellt, aber vielleicht sind wir noch nicht ganz dort, wo wir sein sollten, damit wir auch die Technologie als solches gestalten können als Gesellschaft. Wir nutzen sie im Moment noch sehr, aber wir gestalten sie relativ wenig. Das ist eine persönliche Note, die ich da sage.
Dann wäre meine Frage jetzt, und wenn die gute Fee kommt, was würden Sie sich wünschen diesbezüglich?
Also ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich versuchen würden, hier und da selber Technologie auch in der Bildung nicht nur anzuwenden, sondern sie mitunter zu gestalten. Das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Aber es ist so, im Kontext von KI merken wir das sehr deutlich und auch hier andere Länder, andere Volkswirtschaften machen den Versuch, brauchen wir unsere eigene KI, also unsere eigene Bildungs-KI, nicht die schweizerische, sondern die, die uns quasi, die versteht, wie Lernen funktioniert und nicht die versteht, was alles im Internet publiziert wurde. Und diese Versuche, dieses Experimentieren mit Technologie machen wir immer noch recht wenig in der Bildung. Also das wirklich die Technologie quasi zu nehmen. Da sind wir nicht so weit, würde ich sagen.
Ich würde gerne zum Schluss noch 2 Fragen stellen. Die eine ist, was ist Ihr liebstes Gadget?
Also ich habe irgendwie seit einer Weile spiele ich mit Linux-Systemen.
Also Open Source ist das?
Voll Open Source. Ich fühle mich total überfordert, finde es aber total faszinierend, weil ich plötzlich wieder selber verantwortlich bin, was diese Maschine macht oder nicht.
Welches ist die unnötigste App auf Ihrem Smartphone?
Oh, da hat jede Menge Unnötige drauf. Ich versuche, alles, was ich selber beeinflussen kann, nicht als App zu nutzen. Das heißt, irgendwie über einen Browser, über eine Schnittstelle zu gehen, die ich selber mehr beeinflussen kann. Also weniger bequem zu sein, ist eigentlich mein Ansatz.
Andreas Klausing, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Ein weiteres Gespräch zum Thema digitale Transformation in der Bildung finden Sie im Podcast-Feed auf Französisch mit Sylvie Bonvin-Sansonnens, Staatsrätin des Kantons Fribourg. Eine Zusammenfassung der Forschungsprojekte finden Sie unter nfp77.ch.
Dialog Digital. Ein Podcast zum nationalen Forschungsprogramm NFP 77 zur digitalen Transformation. Redaktion Hannes Hug und Lucia Vasella. Host Hannes Hug. Produktion Lucia Vasella. Idee und Konzept, Advocacy und Podcastschmiede.